Kommunikation, das ist etwas extrem Wichtiges in unserem Leben. Da lernen wir schon gleich. Wenn man schon auf die Welt kommt, fällt das an. Meistens zuerst mit einem Geschrei. Das Geschrei sollte etwas bewegen, nämlich eine Reaktion auslösen im Umfeld. Wenn das Baby Hunger hat, dann schreit es. Und es steckt eine Art so wie ein Urvertrauen in dem Baby, dass wenn es schreit, dass irgendjemand kommt und das Bedürfnis stillt. Das geht dann weiter, es entwickelt sich dann. Jede Mutter wartet immer gespannt darauf, nachher auf das Baby, wenn einmal das erste Lächeln zurückkommt. Und man merkt, es reagiert auf einem, wenn ich darauf eingehe. Dann geht es noch weiter. Und man ist gespannt darauf, was ist das erste Wort, das dann kommt von dem Baby. Ob es Mama, Papa oder Nein ist oder ja. Vielleicht wisst ihr das auch noch von euren Kind. Und so bildet sich Kommunikation, ich sage jetzt mal in der höchsten Form, aus in Form von der Sprache. Das ist ja das, was uns Menschen ausmacht. Wir können unsere Gefühle ausdrücken, wir können kommunizieren. Das, was uns bewegt, können wir zur Sprache bringen. Wir haben aber auch gelernt, dass es andere Kommunikationsmöglichkeiten sind. Körperhaltung zum Beispiel. Wir können mit unserem Körper durchaus zeigen, was wir meinen. Oder wir können auch uns abdrehen und damit zeigen, ich habe kein Interesse. Wir können mit den Augen, mit Blickkontakt können wir reden. Also wir sind total kommunikative Wesen. Das ist ein extrem wichtiger Teil von unserem Leben, im Zusammenleben. Ich bin da mal vor ein paar Jahren mit dem Marcel in ein Gebetshaus und wir wollten fasten. Und in diesem Gebetshaus war es so, dass man zum Teil nicht zusammen redet. Also wir müssen, sofern es dann Mahlzeiten gab beim Fasten, also ja, das war dann glaube ich vor allem Tee, hätte man nicht dürfen reden und so. Für mich ist das, muss ich ehrlich sagen, schrecklich gewesen, schwierig. Nicht nur das Tee trinken, sondern auch einfach nicht können kommunizieren. Das ist ein wichtiger Teil von uns. Das Gebet ist eigentlich genau das. Einfach mit unserem himmlischen Vater und mit Jesus durch die Verbindung vom Heiligen Geist. Gebet ist eigentlich nichts anderes, als ich stehe in Verbindung, in Kontakt mit ihm, ich teile ihm mein Herz, ich bespreche mit ihm da, wo mich bewegt. Kommunikation hat ja immer zwei Aspekte. Ich gebe, aber ich muss auch hören. Also Gebet ist mehr als einfach reden, es ist auch hören. Es ist eine Interaktion. Und so ist Gebet eigentlich ein mega grosses Thema, das wir jetzt heute hier einfach auch nicht in der Vollständigkeit erörtern können. Ich gehe vor allem vom Text aus, vom Johannesbrief und nehme dort Aspekte daraus. Und so wie das Gebet manchmal, oder wie respektive Kommunikation unter uns Menschen manchmal herausfordernd ist, indem ich etwas sage und dieser gehört es anders oder hat gemeint, er habe etwas gehört, wo ich das Gefühl habe, ich habe es nicht gesagt, gibt es Missverständnis und manchmal hören wir nicht recht und manchmal reden wir nicht. Und vielleicht mit ähnlichen Situationen ist der Mensch auch im Gebet. Das ist nicht immer nur einfach, mit Gott so zu kommunizieren. Da sind wir dran, da müssen wir lernen. Und ja, ich habe irgendwie ein lustiges Cartoon gefunden. Also ich habe es auch mal lustig gefunden. Das, was heisst... Ihr Gebet wird aus Gründen der Qualitätssicherung aufgezeichnet. Manchmal ist es komplex und kompliziert. Und das Gebet ist darum auch ein Lernfeld in unserem Leben. Ich lade euch ein, den Text zu lesen mit mir vom Johannesbrief. Und zwar im letzten Kapitel, Kapitel 5. Und wir beamen es hier aufbeamen. Genau. Da sagt der Johannes: Das schreibe ich euch, damit ihr wisst, dass ihr das ewige Leben habt, weil ihr an den Namen des Sohnes Gottes glaubt. Und wir dürfen zuversichtlich sein, dass er uns hört, wenn wir ihn um etwas bitten, das seinem Willen entspricht. Und wenn wir wissen, dass er unser Bitten hört, dann können wir auch sicher sein, dass er uns gibt,
worum wir bitten. Wenn jemand sieht, dass ein Glaubensgeschwister, ein Bruder in einer Weise sündigt, die nicht zum Tode führt, soll er beten und Gott wird ihm das Leben schenken. Doch es gibt Sünde, die zum Tod führt, und ich sage nicht, dass ihr für die beten sollt. Es sagt aber auch nicht, dass man nicht soll, die eine solche Sünde begehen. Jedes Unrecht ist Sünde, aber nicht jede Sünde führt zum Tod. Wir wissen, dass jeder, der ein Kind Gottes geworden ist, nicht sündigt, sondern jedes Kind Gottes achtet auf sich und der Böse kann ihm nichts anhaben. Wir wissen, dass wir Kinder Gottes sind und dass die Welt um uns herum vom Bösen beherrscht wird. Und wir wissen, dass der Sohn Gottes gekommen ist und uns den einzig wahren Gott erkennen lässt. Und nun haben wir Gemeinschaft mit dem wahren Gott durch seinen Sohn Jesus Christus. Er ist der wahre Gott und das ewige Leben. Kommen wir mal zu den ersten Versen zurück. Kommunikation passen wir unserem Gegenüber an. Kommunikation, die wir wählen, ist Ausdruck von einem Verhältnis, das wir haben mit dem, wo wir in Kontakt stehen. Also ein Schüler zum Lehrer sollte die Kommunikation relativ ordentlich und mit gewisser, wie soll ich sagen, respektvoll sein. Findet sicher anders statt, als wenn der Schüler nachher mit seinen Kollegen redet. Oder wenn du musst mit einem Geschäftspartner in einer Verhandlung irgendwo einen Deal machen, wirst du auch anders reden, als wenn du nachher heimkommst und mit deiner Ehefrau oder mit deinem Ehemann ein Gespräch führst. Je mehr du jemanden kennst, je näher du jemandem stehst, je persönlicher und je intimer wird auch dein Gespräch, deine Kommunikation. Weil Kommunikation hat, ist ein Ausdruck von Vertrauen. Und ganz genau das Gleiche ist eigentlich auch mit dem Gebet. Das Gebet ist ein Ausdruck von Vertrauen. Und wie du betest, sagt etwas aus über dein Verhältnis Gott zu Gott gegenüber. Also im Gebet drückst du eigentlich aus, wie du gegenüber Gott stehst. Und das ist auch hier in dem Text von Johannes. Johannes tut den Text vom Gebet darum spannenderweise einbetten. Er bettet den Text ein, eigentlich das Thema vom letzten Sonntag, ins Thema vom vertrauensvollen Mensch, wo sein Glauben an Jesus Christus haltet und so mit Jesus Christus das Leben teilt. Wie er hier über das Gebet redet, ist also ein Ausdruck vom Johannes, wie er gegenüber Gott steht. Und es drückt eine innige, intensive Beziehung zu Jesus aus. So stark, dass er jetzt ein neues Wort dazu nimmt. Er redet jetzt nicht mehr einfach nur von Glauben, sondern jetzt kommt plötzlich Wissen rein. Und er spricht uns als Adressaten an. Er sagt, er will wissen, dass er das ewige Leben hat. Also nicht nur Glauben, sondern da kommt jetzt eine ganz feste Zuversicht rein. Er, der wissen, dass er das ewige Leben hat. Vielleicht habt ihr mit dem Gedanken ein bisschen Mühe, kann man das wirklich wissen? Man redet ja von Heilsgewissheit und so weiter. Wenn man jetzt das ewige Leben ersetzt mit Jesus, wird der Vers viel persönlicher, weil Jesus sagt, ich bin das ewige Leben. So könnte man jetzt den Vers übersetzen. Er, der wissen, dass Jesus in euch wohnt und ihr eins seid mit Jesus. Und das bildet eine Basis von dem vertrauensvollen Gebet im Namen Jesu können zu beten, weil Jesus in uns wohnt und wir durch das in der Kraft von seinem Namen stehen und mit dem eins werden. Und das ist die vertrauensvolle Voraussetzung, die hier der Johannes bringt. Und jetzt sagt er, das bauen wir nicht auf unseren Glauben oder auf unsere Gefühle oder ist mir gerade drum oder spüre ich es gerade, sondern er sagt, das setze ich auf Wissen. Und jetzt holt er auch unser Denken ab. Also Glauben und Denken sind keine Gegensätze, sondern der Johannes sagt, du kannst das sogar wissen, weil Gott sein Wort haltet. Weil wir unseren Glauben auf den Fakt setzen, dass Gottes Wort wahr ist. Und wenn Gott etwas verheisst, dass er denn das auch macht. Also die Basis von meinem Wissen ist, Gott haltet sein Versprechen. Gott stellt sich zu mir, wenn er das sagt. Und das ist ein Ausdruck von festem Vertrauen. Und weil das so ist, darf ich wissen, dass jetzt da, was kommt, was er sagt über Gebet, dass das wahr ist. Dass Gebet eben eine Kraft ist. Das Gebet, in anderen Worten, wie der jetzt das ausdrückt, könnte man sagen, das ist wie eine Tochter, die vertrauensvoll jetzt zu ihrer Mutter kommt und sie weiss, meine Mutter steht restlos zu mir. Sie weiss, wenn ich komme, meine Mutter lässt mir zu, sie nimmt sich Zeit für mich. Meine Mutter hat ein offenes Ohr für meine Anliegen. Meine Mutter nimmt mich an, sie erkennt den Wert, den ich habe. Meine Mutter kennt meine Wünsche, ich kann sie mit ihr teilen. Ich werde nicht ausgenutzt, ich werde nicht hinterfragt im Sinne von belächelt. Meine Mutter ist voll und ganz für mich. Und was in der Macht liegt von meiner Mutter, dass mir mein Leben gelingt, setzt sie ein für mich. Und das starke Vertrauen, das man einer Tochter zu der Mutter oder Vater, Mutter, Vater, Vater, Sohn, Vater, Tochter, das ist die Basis von dem, was hier geschrieben wird. Und der Johannes drückt mit diesen Zielen sein intensivste, tiefste Urvertrauen aus in den Gott. Und das ist stark. Und er wird eigentlich nichts anderes jetzt mit dem Ganzen, als uns einladen, in das tiefe, starke Urvertrauen in Gott zu investieren. Und unsere Gebete werden nachher Ausdruck von dem. Ausdruck von meinem tiefen Vertrauen, dass wenn ich zu Gott komme, dass er gehört, dass ich ernst genommen werde, dass er ein Anliegen hat, dass mein Anliegen sein Anliegen wird und sein Anliegen wird mein Anliegen. Er ist interessiert an meinem Herz und dass er mir helfen kann und in ihm zusammen Reich Gottes zu bauen auf dieser Welt. Jetzt gibt es da natürlich noch das Wenn und Aber drin. Das habt ihr vielleicht gesehen. Dass Gott gehört und jetzt kommt Wenn. Wenn das auch seinem Willen entspricht. Mit dem könnte man natürlich alle Gebete, die nicht erhört werden, einfach abhaken und sagen, ja gut, das war nicht sein Wille. Das könnte man natürlich. Aber ich glaube, wir können gleich auch mehr hinter diesen Worten sehen. Wenn du als Eltern das Beste für deine Kinder und deine Kinder kommen mit Anliegen, willst du ja irgendwo helfen, dass im Kind seine Pläne, seine Wünsche erfüllt werden. Aber nur die, die auch im Kind etwas nützen oder die auch gut sind. Es ist nicht das Interesse der Eltern, dem Kind schlecht zu geben, nur weil sie es einfach wollen. Es kann sein, dass man mal etwas zulässt, weil es denkt, ja gut, das Kind hat auch einen Willen. Oder vor allem später müssen wir als Eltern ja das auch lernen. Wir müssen lernen, das Kind loszulassen. Sie müssen lernen, selber ihren Weg zu gehen. Und dann brauchen es nicht Eltern, die im Hintergrund immer den Mahnfinger haben. Aber das ist wie ein anderes Thema. Gott lässt uns auch gehen, in dem Sinn, dass er uns auch nicht einfach nur, dass wir sind nicht einfach unter Kontrolle Gottes, wie fremd gesteuert. Aber wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten, dann ist er vor allem daran interessiert, dass wir zusammen mit ihm können Reich Gottes bauen und er uns hilft, unser Leben auszurichten nach ihm. Und natürlich unsere Nöte, unsere Ängste, unsere Sorgen, dass er die annimmt, ernst nimmt, weil er sich freut, wenn es uns gut geht. Weil Gott ist gut und er ist für dich. Und ich betone das so stark, weil ich einfach merke, wie das so enorm wichtig ist, das Urvertrauen in unseren himmlischen Vater. Das ist so enorm wichtig, weil es im Leben immer wieder Situationen gibt, wo uns das Gegenteil sagen will. Wo uns sagen, Gott hat vielleicht doch nicht gehört. er ist vielleicht doch nicht ganz für dich. Oder vielleicht ist es doch nicht ganz so, man kann es vielleicht nicht ganz so sehen. Und da gibt der Johannes ein Statement ab und sagt, Gott ist für dich, wenn du zu ihm gehst, er gehört dich. Und weil er dich hört und du in seinem Willen ihn lebst, eins bist mit ihm, kannst du sicher sein, dass er das Gebet auch erhört. Und er schaut, dass, ja, dass dein Leben gelingt. Wenn man das so hört, entstehen vielleicht gewisse Spannungsfelder in uns. Und wir nehmen sie zu Wunder. Ich würde gerne das Mikro mal jetzt ein bisschen umgeben. Was lösen diese Versen in euch aus? Die können wirklich ganz unterschiedliche Reaktionen auslösen. Und es gibt jetzt ja nicht das Falsch und das Gut. Aber wenn du diese Versen hörst von Johannes, was ist da, was dich jetzt bewegt? Vielleicht gibt es ein paar Mutige unter uns, was, ja, ein paar Gedanken können teilen mit uns. Was passiert in dir, wenn du das lesen, hörst?
Also ich hatte gerade diese Woche ein Erlebnis mit diesen Versen. Unsere Tochter hat vor etwa 3 Wochen ganz schlimme Angina gehabt. Und die Ärzte haben fast nicht mehr gewusst, was machen, weil sie das Antibiotika nicht gut verträgt. Und sie konnte wirklich nur noch Eiswürfel lutschen, nichts schlucken. Und das ist nachher, haben sie es aber weggebracht und sie ist in die Ferien. Und läutet mir an und sagt, Mami, die Angina kommt zurück. Ich habe wieder genau den Hals am gleichen Ort und jetzt kommt er zurück und ich habe keine Medi. Kannst du helfen beten? Und dann sage ich, ja sicher. Und dann haben wir zusammen gebetet. Und nachher habe ich aber, wo wir abgehängt haben, ja, bin ich einfach selber einmal vor Gott. Und ich habe eigentlich genau das, was im Vers 13 und 14 steht, habe ich eigentlich in diesen Worten vor den Thron Gottes gebracht und habe gesagt, schau, du sagst, wenn wir im Namen Jesu vor dich treten und dir etwas bitten, was deinem Willen entspricht, dann gibst es du. Und ich glaube, es kann nur dein Wille sein, dass das Angina nicht zurückkommt. Du weißt, Nadia sollte sich einfach erholen, bevor die Schule wieder losgeht. Und wir haben einfach nur dich und ich erwarte es jetzt einfach von dir. Und habe es wirklich einfach dort abgelegt. Und habe nachher dann gedacht, ich muss niemandem erzählen, es ist gut. Und habe ihr geschrieben, Nadia, es kommt jetzt gut. Weil Gott ist gut. Ja, und hat sogar gesagt, gell, sie verwachen morgen und es ist gut. Und ich habe gestern mit ihr telefoniert und sie hat gesagt, Mami, weisst, das war jetzt wirklich ein Wunder gewesen. Weisst, es ist weg. Aber ich weiss, es wäre wieder die Angina gewesen. Ja, das hat mich einfach bewegt, wieder ja, zum sehen, dass Gott wirklich uns so wichtig nimmt und ernst nimmt.
Danke.
Ja, für mich ist es 13. Also einfach die Freude zu wissen, dass wir das ewige Leben haben. Warum? Weil ich an den Namen von Jesus glaube, an Gott. Und eigentlich ist es so simpel und einfach, das ewige Leben überzukommen. Wenn man sich entscheidet für das ewige Leben, wo Jesus ist. Und das tut mir zuversichtlich stimmen, dass es Menschen gibt, die das ewige Leben die nichts wissen, die keine Hoffnung haben, die sagen, wenn ich tot bin, bin ich tot. Wenn ich in die Hölle komme, komme ich in die Hölle. Und mir stimmt das zuversichtlich, sehe das Licht. Das Licht, das wir können, einfach weitergeben können, dass es ein ewiges Leben gibt. Und wir haben die Zuversicht. Und die Freude stimmt mich einfach enorm zuversichtlich.
Merci. Andere Statements, Erlebnisse mit dem, mit dem Gebet oder das, was es da auslöst. Vielleicht auch Fragen.
Also ich habe realisiert oder darf erfahren, als wenn es gerade nicht Antwort gibt auf mein Gebet, dass dann aber, wenn ich bin Gott bleibe, ein Prozess im Herzen passiert, dass ich eben gleichwohl an ihm festhebe und ich weiss, dass er gut ist Und ich staune, was er hinterher gemacht hat, mit meinem Herz oder auch mit meinen Gedanken noch viel näher eingezogen. Und die Antwort kommt und sie ist immer gut.
Merci.
Ich bin dieses Jahr 50 geworden und habe darum auch ein bisschen mein Leben rückwärts angeschaut. Habe geschaut, wo das Gott mir auch viel geschenkt hat. Und ich habe ganz viel entdeckt, wo Gott meine Bitten nicht so erhört hat, wie ich in dem Moment das Gefühl hatte, so müsste es sein. Und nur so kommt es wirklich gut. Und habe hinterher gesehen, hat er das so gemacht, wie ich es in dem Moment habe, als richtig empfunden, wäre jetzt in der Zukunft anders dafür nicht möglich gewesen. Und bin eigentlich ganz dankbar, dass er nicht alle meine Bitten in diesen Momenten so erfüllt hat, wie ich es dann gerade so hat als richtig gesehen habe.
Ja, danke. Nachhinein merkt man den Schleier, wenn man sieht, wie Gott grössere Pläne hat. Merci. So ist noch.
Ja, ich bin im Moment gerade ein bisschen herausgefordert mit Wohnsituation und anders. Und ja, ich habe mir während oder durch Corona angewöhnt, ja, mehr zu beten. Und ja, haben wir jetzt so einen geistigen Altar aufgestellt. Beim Bauer oben, also nein, bei uns hinter dem Haus hat es Bauer und dort kann man rauf und da hat es ein Bänkchen, wo man über das ganze Tal sieht. Und dort setze ich jetzt öppen und bete für persönliche Anliegen, für die Schweiz, für ja, die ganze Weltlage. Da auch immer da wissen, ja, es kommt gut. Es kommt gut, auch wenn ich es im Moment nicht so gesehen habe. Aber du, Gott, bist mein starker Beschützer. Du bist mein Versorger. Es kommt gut. Da einfach im Gebet bleiben und standhaft bleiben.
Merci vielmals, Stefan. Ja, ich glaube, wir könnten ja alle unsere Geschichten erzählen, die wir erlebt haben mit dem Gebet oder was ja, für Gedanken so uns kommt. Bei manchen löst das wow aus. Hey, wir haben Gott und der steht zu mir und ich kann mit meinen Anliegen kommen, ich kann beten für Menschen, ich kann um Heilung gebeten. Ich glaube, dass Gott wirkt. Wir haben einen Gott, der nicht einfach irgendwo irgendwie seine Pension zu Ende bringt, sondern wir haben einen Gott, der aktiv ist und noch heute wirkt. Bei einem anderen löst es vielleicht aus, ja, den Vers muss man ein bisschen relativieren. Das war vielleicht früher so gewesen, aber heute hat ja Gott andere Möglichkeiten und man tut den gerne dann so die Spannung rausnehmen. Vielleicht auch, damit es erträglich wird, wenn man vielleicht selber Verletzungen hat im Leben. Ich kenne das auch, was wir schon alles gebetet haben, auch für Menschen, und es ist anders rausgekommen. Teil Menschen sind krank geblieben, Teil sind gestorben, aber ich habe auch Wunder erlebt in meinem Leben. Beiderlei. Sie kommt immer auf an, schlussendlich, auf was ich schaue. Und der Text wird ja mir ermutigen, trotz allem immer wieder zurück und sagen, jawohl, ich glaube den Verheißungen von Gott mehr als meinen Erlebnissen oder gerade in meiner momentanen Durchstrecke, wenn ich vielleicht eben warte und Geduld brauche. Wenn Gott vielleicht auch
schauen, ob ich wirklich dranbleibe im Gebet. Und so gibt es ganz verschiedene vielleicht Reaktionen, die das auslösen kann. Vielleicht sind wir auch voller Zweifel, haben Distanz zwischen Gott und haben das Gefühl, ich bin es nicht wert. Oder er ist gar nicht interessiert an meinem Leben, sonst würde er doch das oder dieses. Und so ist es spannend, wie es verschieden kann rauskommen in dieser Reaktion. Ja, wir können immer auf das schauen, warum, und fragen, warum passiert nicht das, wenn jetzt da steht, dass Gebete erhört werden und ich habe das Gefühl, es wäre nicht. Meine Frau hat schon 11 Monate an Long-Covid leidet. Klar, es geht inzwischen ein bisschen besser, aber man hat schon so viel gebeten dafür. Und sagen mal, wir glauben es, wir halten dran, das kommt gut, wie es vorher der Stefan gesagt hat. Also nicht anfangen an Zweifeln, an den Verheißungen von Gott, sondern anstehen. Und manchmal braucht es auch Kampf. Manchmal braucht es auch Kämpfen im Gebet für eine Sache. Weil da gibt es auch Gottes Widersacher, die gar nicht interessiert ist, dass unsere Gebete erhört werden. Und manchmal spüren wir da, je näher ich an Gottes Herz bin, spüre ich auch, je nachdem wie die Situation ist. Und ich merke auch, wie ich und für was ich soll beten. Und dann können wir manchmal einen Gebetsauftrag über, wo wir merken, und da soll ich anstehen und beten und kämpfen für den Mensch, für die Situation. Und dann wird das mir zum Auftrag und ich bleibe dran. Weil ich glaube, dass Gott Gebet hört. Weil ich glaube, dass Gott noch heute wirkt. Und dass er uns will brauchen, weil wir zusammen sollen sein Reich bauen. Und ich glaube, dass Gott heute noch Wunder will tun. Und gerade in diesem Zusammenhang finde ich das mega spannend, dass oft gerade Gott dann Wunder tut an Menschen, die ihn noch nicht kennen, zum Glauben wecken. Also der Urs und der Marco könnten auch viele Geschichten erzählen, wie man für uns mit Menschen betet. Dass Gott dort oft noch stärker wirkt, weil die Menschen brauchen etwas wie ein Erlebnis, wo man merkt, mal Gott ist da, er interessiert sich an mir, er wirkt. Und da möchte ich dich jetzt einfach ermutigen, bet für deine Mitmenschen, bet für Situationen, wo du drin bist. Und sag dir den Vers auf oder hängt dir einen Kühlschrank oder übers Bett. Und sag, jawohl, ich bin in Gottes Heilige Geist, wohnt in mir, Jesus wohnt in mir, ich habe das ewige Leben. Er steht auf meiner Seite, er ist für mich und ich komme mit meinen Anliegen zu ihm. Ich breite sie ihm aus und zusammen kämpfen wir um die Sache Gottes. Und dann bis oft, für Gottes Wirken. Bis weiter off. Ich habe nicht das Gefühl, Gott muss genau so dann wirken. Bis off fürs Wirken Gottes, dass er auch anders kann wirken. Du es aber merkst. Und schau, wo Gott am Wirken ist in deinem Leben. Schau, wo er wirkt, wo der Wind weht. Und geh dort an und stand hin und kämpf dort. Und jetzt kommt die Steigerung. Und das ist die Zuversicht, die er sagt. Hier im Vers, mit dieser tiefen, tiefen Zuversicht. Gott hört mich und Gott erhört mich, wenn ich eins bin mit ihm. Mit dieser Zuversicht sollen wir immer wieder vor seinen Thron kommen, immer wieder. Lass nichts dort zwischen dir kommen. Bleib am Herzen Gottes. Gebet ist ja viel mehr als nur reden und Gott bestürmen und anliegen. Gebet hat ja viel damit zu tun, dass ich in die Gegenwart von ihm gehe und verweile. Dort im Gebet passiert nämlich etwas. Das ist zum Beispiel spannend, was Mutter Teresa sagt. Sie sagt, ich muss schnell eins weiter. Beten macht das Herz weit, bis es so groß ist, dass es Gottes Geschenk, nämlich ihn selber, in sich aufnehmen kann. Ins Gebet gehen, auftanken, zur Ruhe kommen, Perspektiven bekommen, neue Frieden, Heilung, Wiederherstellung, Reinigung, Läuterung, Gedanken, die sich wieder ordnen, sortieren, neu ausrichten, eine Berufung neu, eine stärkere Identität in ihm, alles Faktoren, die passieren dort, also im März. John Wimber sagt, wir suchen nicht Gottes Macht, wir suchen seine Gegenwart, seine Kraft und alles andere, was wir brauchen, finden wir immer in seiner Gegenwart. Also Gott will nicht dein Bankkonto werden. Er will nicht degradiert werden, einfach für den Notnagel, für den, der am Schluss noch schaut, dass du ein schönes Leben hast. Das ist nicht das Thema in diesen Versen. Nicht. Das Thema ist, in der Gegenwart Gottes stehen. Und dort, das im Herz, eins sein mit dem und aus dem raus Power bekommen. Im Gedanken aus, du hast mit Gott Kraft bekommen, um da rauszugehen und im Namen Jesus in seiner Vollmacht können anstehen. Weil er sagt, ich sende euch in die Welt, in meinem Namen. Und eben auch in seiner Kraft. Weil Jesus sagt, ihr werdet sogar grösser als du sein. An dem festhalten, das ist Identität. Kraft vom Gebet. Jetzt gibt es da noch ein paar schwierige Verse. Und ich habe bewusst die jetzt halt nicht einfach weggelassen. Das wäre ja viel bequemer natürlich. Da gibt es ein paar Verse, die so ein bisschen schräg vielleicht in der Landschaft stehen. Wo ich sie vorgelesen habe, habe ich auch überlegt, was soll jetzt da? Jetzt ist da plötzlich von Sünde zum Tod gedreht. Man ist sich vielleicht nicht so ganz einig. Es gibt verschiedene Auslegungen, um was es da gehen könnte. Ich glaube, es geht nicht einfach um eine Sünde, sondern es geht darum, wenn wir Menschen, das ist für mich die plausibelste Erklärung, wenn wir Menschen, Kinder Gottes, anfangen überhaupt nicht mehr, im Licht leben, sondern wieder die Finsternis wählen. Wenn wir in unserem Leben wieder völlig nach anderem trachten, unser Leben nicht mehr nach Gott ausrichten, dass wir das nicht leichtfertig machen sollen. Nämlich, das könnte passieren, dass Gott dann einen Schuss vor unser Lebensschiff schießt und uns bremset. Vielleicht mit Konsequenzen. Vielleicht sogar mit etwas, das tödlich endet, erkrankt oder so. Natürlich, sofort denken wir, da kann viel Missbrauch passieren mit diesen Versen. Das ist mir sicher klar. Darum müssen wir auch extrem vorsichtig damit umgehen. Aber wir finden verschiedene Zusammenhänge im Hebräerbrief. Dort heisst es, weil Gott uns liebt, lässt er uns nicht einfach ins Verderben springen, sondern er greift ein in unser Leben. Und wir haben dann vielleicht das Gefühl, es ist eine Strafe, aber es ist vielleicht mehr eine Warnung. Oder es heisst dann sogar, um unsere Seele zu bewahren, dass nicht unsere Seele Schaden nimmt, wenn er ins Ganze würde springen. Was das genau für Sünden sind, ich glaube, es geht gar nicht um einzelne Sachen, sondern wenn wir wie in unserem Leben sagen, es interessiert mich nicht mehr, ich lebe wieder mein eigenes Leben und einfach mehr verrennen und nicht auf Gott los. Dass Gott mir nachgeht und mir eine Warnung schickt. Mir bremset. Es kann wirklich viel Missbrauch passieren mit dem Vers. Und ich weiss, dass gerade Leute, die lang krank sind, chronisch krank, oft leiden wir über so Versen. Weil sie nämlich sich total vielleicht hinterfragen und das Gefühl haben, was habe ich gemacht? Ist das jetzt eine Strafe, meine Krankheit von Gott? Oder habe ich falsch gebetet? Oder habe ich zu wenig Glauben? Und so weiter und so fort. Solche Menschen sollen wir viel mehr ermutigen, dass Gott für sie ist. Und wenn Menschen so Gedanken haben vor euch, dann glaube ich sowieso, dass nicht das so vorliegt. Sonst kämen sie gar nicht zu dieser Reue zurück. Sondern Reue ist immer Ausdruck, dass Gott wirkt an einem Menschen. Wir sind berufen, an zu ermutigen. Wir sind berufen, einander zu helfen, im Glauben vorwärts zu kommen. Natürlich dürfen wir vielleicht auch mal einander auf etwas hinweisen, wenn Gott einem das aufs Herz legt. Aber das soll sehr, sehr sorglich passieren. Und im Rahmen vom Vertrauen. Es ist ja nicht die Idee, dass wir einander sagen, was wir zu tun hätten. Es ist aber auch spannend, dass es einen Zusammenhang gibt im Jakobusbrief, was heisst, wir sollen die Leitung der Gemeinde rufen und so beten für Kranke. Und dort kommt auch der Zusammenhang rein von Sündenbekenntnis. Also wir dürfen durchaus einander Sünden bekennen und das ist auch gut so, das kann entlastend wirken. Wenn ich sagen kann, was mich bewegt oder was falsch gelaufen ist und dann kann der andere dir eine Vergebung zusprechen. Und das ist entlastend. Und so gibt es vielleicht manchmal Zusammenhänge. Und auch hier die Spannung aufzulösen, wäre auch der falsche Weg. Aber dann gibt es die Begegnung, zum Beispiel, wo Jesus mit den Jüngern unterwegs ist. Sie kommen zu einem Blinden und dann fragen sie, wer hat jetzt hier etwas Letztes gemacht? Der blind ist oder seine Eltern? Und Jesus sagt, ja Blödsinn, gar niemand, es geht nicht um das. Sondern an dem soll sich Gottes Kraft verherrlichen und hat den nachher gesund gemacht. Also, unsere Ausrichtung soll sein, Gottes Kraft soll sich verherrlichen, wenn wir beten. Wir beten um Gesundheit. Wenn ich zum Arzt gehe, möchte ich auch, dass der Arzt interessiert ist, dass ich gesund werde. Wenn ich komme und der sagt, ja, wenn wir mal überlegen, ob wir wollen, dass du gesund wirst, ob das überhaupt, sollen wir recht? Dann gehst du nicht zum Arzt. Aber genau das steckt auch in diesen Versen. Wir sollen davon ausgehen, wenn wir beten, dass Gott will, Wunder tun, will, anrühren. Er will begegnen. Und wenn jemand vielleicht nicht gesund wird, auch dann sicher das, dass die Person Gottes Gegenwart erfährt und mächtig wird durchdreht. Dass er sich nicht verlassen fühlt, dass sein Urvertrauen trotzdem stark wird, auch wenn das Gebet vielleicht in dieser Art und Weise nicht erfüllt wird. Aber dass er merkt, Gott treibt mich zum Ziel, durch alle Kranken durch, schlussendlich über den Tod raus. Und dann ist das auch wieder wie ein Wunder. Wenn ein Mensch, der etwas trägt, der muss tragen, nicht verzagt. Und da haben wir eine Aufgabe aneinander, dass wir einander stützen, ermutigen, zusprechen, füreinander beten. Aber nicht nur für mir hier drin, sondern für unsere Menschen aus dem Umfeld. Das ist ein Riesengebiet, wo wir davon unterwegs sind in unserem Leben, für unsere Mitmenschen zu beten. Ja, da komme ich zum Schluss. Und zwar schließt jetzt der Text mit dreimal Wissen. Also der Johannes bekräftigt das so stark. Das ist so wichtig, dass wir das wissen. Wir wissen, dass wir aus der Macht von der Sünde befreit sind. Wir wissen, dass wir zur Freiheit berufen sind in Jesus. Der erste Vers. Wir wissen es. Denn wir wissen, dass wir zu Gott gehören. Wir wissen es. Und wir wissen, dass wir durch Jesus den wahrhaftigen Gott erkennen. Ich finde das mega stark, dass Johannes nicht nur von Glauben redet. Glauben ist ja wichtig, ist Vertrauen, aber dass er da bewusst auch von Wissen redet. Und das war für die Griechen damals natürlich extrem wichtig, weil das ein Volk war, das stark über das Wissen agiert hat. Wir dürfen wissen. Der Glaube steht nicht im Gegensatz zu Denken, zu Wissen, sondern das ist eine integrierte Geschichte. Ich lade euch jetzt ein, dass wir nicht nur über Gebet reden heute Morgen, sondern du weißt ja, wo du stehst oder welchen Schritt in deinem Leben dran ist. Vielleicht hast du Zweifel und merkst, eigentlich möchte ich die Zweifel überwinden oder meine Erfahrungen, die mich hindern, wieder ganz so zurück zu Jesus an sein Herz, so ganz mit zu öffnen und wieder wirklich meine Bitten zu bringen und mein Herz zu teilen. Dann lade ich dich ein, jetzt im Worship, such jemanden, der mit dem kannst beten oder gang hindern. Ich glaube, Tom und Michels sind dort, sie beten mit dir, leg die Zweifel ab. Leg deine Erfahrungen vor Gott, die dich hindern, wirklich zu ihm zu kommen. Vielleicht hast du eine Krankheit, die du leidest, psychisch oder körperlich. Ich ermutige dich jetzt einfach, nimm das Gebet in Anspruch. Nimm das Gebet in Anspruch, lass mit dir beten, dass Gott dich anrührt, die Körper, dass er dich anrührt, an Geist, Seele und Liebe und erwartet, dass er dich heilt. Gang mit dieser Zuversicht ins Gebet. Du kannst vielleicht mit dem machen, der neben dir sitzt. Du kannst eben hinterher gehen oder nachher mit jemandem, wo du das Vertrauen hast. Mach einen Schritt heute im Gebet. Vielleicht fällt es dir generell schwer, weil du Erlebnis gehabt hast oder weil du einfach noch nicht so neu bist bei Gott, bis jetzt so in dieser Vertrautheit, in die Vertrautheit jetzt zu gehen. Dann pack jemanden am Arm und sagt, komm, hilf mir, wir gehen zusammen vor Gottes Thron. Hilf mir, einen Schritt in die Nähe Gottes zu machen. Anna, merci, dass du uns jetzt einfach leitest. Und ich bete noch. Danke, Heiliger Geist, dass du jetzt wirst an uns. Und ja, einfach für den Text, der so eigentlich eine Ermutigung ist, Jesus, dass du in uns wohnst und für uns bist, immer für uns. Dass du das Beste willst. Und dass du, himmlischer Vater, ein guter Vater bist. Und Jesus, du sagst, was ist denn das, wenn ein Sohn, ein Vater im Sohn einen Schlange geben, wenn er um Brot bittet? Und wenn es noch solche Väter gäbe, bei Gott sicher nicht. Und dann sagst du, Jesus, und wenn wir dich bitten, wirst du uns die Fülle vom Heiligen Geist schicken, himmlischer Vater. Und ich danke dir, dass du uns in die Fülle einführst, jetzt heute Morgen, dass du uns ermutigst, Schritt auf dich zuzutun, in deine Gegenwart, so unser Herz kann öffnen. Ich bitte, Jesus, dass du Heilung schenkst von Menschen, die krank sind heute Morgen, dass du hilfst, dass Zweifel abgelegt werden, dass der Glaube wieder stärker wird. Ich bitte um Mut, Jesus, vielleicht haben wir Menschen im Umfeld, wo es dran ist, dass wir mit denen beten, aber irgendetwas hat uns zurückgehalten, vielleicht auch Zweifel, wenn wir denken, was ist denn, wenn du uns lässt hängen und nicht überbürgst. Hey, wir wollen das ablegen und wir wollen wirklich mutig rausgehen, im Wissen, du bist dabei und in deinem Namen ist Kraft.